Hier haben wir den Gentest. Hier oben findet man diesen Zahlencode. Das ist dieser individuelle Code, mit dem man die Plattform nachher freischaltet. Und das Labor hat nur diesen Zahlencode. Das läuft also anonym ab.
Eine Premiere. Gleich werde ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Gentest machen.
Ich öffne das jetzt so ein bisschen so wie beim Tatort.
In der Wangentasche, unter der Zunge 30 Sekunden an den Schleimhäuten feste reiben.
Okay, also hier so seitlich rein, ne? Ja. Auch allen Seiten.
Und unter der Zunge.
Ja. Okay, das schaut sich jetzt voll.
Ich sitze nicht in einer Arztpraxis und auch nicht in einem wissenschaftlichen Labor, sondern am Esstisch von Nicole Oechsle. Die sympathische Schwäbin ist Ernährungsberaterin und hat mir eben erklärt, wie mich der Gentest zu einem gesünderen und leistungsfähigeren Menschen machen wird. Mir ist etwas mulmig zumute, denn mit dem Test verrate ich einer privaten Firma viel über mich und meinen Körper. Das ist die Radiodoku mit der Reihe Der nackte Mensch. Folge 3, Der durchleuchtete Körper. Ich bin Max Lebsanft.
Gut, nächster Schritt. Kiste zu.
Kiste zu. Das kommt auf die Post. Kann ich für Sie nachher abgeben oder Sie dürfen es selber mitnehmen, ganz wie Sie möchten.
Knapp 450 Euro muss ich für den Gentest bezahlen. Ein Labor in Österreich wird in den nächsten 2 Wochen 5 meiner Gene entschlüsseln. Das Ergebnis wandert in eine Smartphone-App, in die ich zusätzlich meine täglichen Ess- und Sportgewohnheiten eingebe. Die Software ermittelt dann automatisch, wie ich mein Leben verbessern kann. Der persönliche Gesundheitscoach in der Hosentasche. Immer dabei, immer für mich da. Entwickelt hat die Gen-App das US-amerikanische Unternehmen Nutrilite, eigentlich ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Nicole Oechsle vertreibt das Programm in Deutschland und hält es für ein geeignetes Mittel, um nicht nur Einzelnen zu helfen, sondern auch die ganz großen Gesundheitsprobleme der Gesellschaft zu lösen.
Wenn man heute das Gesundheitswesen mit den Kosten und der Entwicklung der letzten Jahre sieht und auch die Krankheitsfälle sieht in den Betrieben, ist ja immer die Frage, ob man die Leute nicht in die Pflicht nimmt, auch etwas für ihre Gesunderhaltung zu tun. Und ich denke, wenn wir einfach wahllos immer alles essen, was uns rund um die Uhr zur Verfügung steht, ohne zu wissen, was braucht denn der Körper an Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, dann darf man sich nicht wundern, dass man nach vielen Jahren vielleicht auch eine ernährungsbedingte Erkrankung bekommt.
Ich habe lange überlegt, ob ich den Test wirklich machen soll. Nicht aus Angst vor dem automatischen Aufpasser. Sorge macht mir eher, dass eine kommerzielle Firma Daten über mein Verhalten und meinen Körper erhält. Die globale Smartphone-Überwachung ist auch in meinem Leben allgegenwärtig. Nun fällt eine weitere Schranke. Bis hinab zu den kleinsten Bausteinen meines Körpers gebe ich Details über meine Gesundheit preis. Auf das Ergebnis des Gentests muss ich noch 2 Wochen warten. In der Zwischenzeit verabrede ich mich mit einem, der schon viel weiter gegangen ist.
Hallo, guten Morgen.
Morgen, Schumacher, grüß Sie.
Florian Schumacher berät Firmen, wie sie mit den neuen digitalen Tools die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verbessern können. Dazu testet er am eigenen Leib, was der Markt an Innovationen zu bieten hat.
Okay, ja, perfekt. Ja, ich vermesse mich jetzt seit 8 Jahren und habe in der Zeit dann wirklich das Sammeln von Daten über alle Lebensbereiche ausprobiert.
Ein Ring am Finger, der den Schlaf überwacht. Sensoren, die den CO2-Gehalt der Wohnungsluft prüfen. Der smarte Lautsprecher Amazon Echo, der verrät, wie viele Kalorien ein bestimmtes Lebensmittel enthält. In Schumachers Zuhause wimmelt es nur so vor Sensoren. Und das ist noch lange nicht alles.
Bluttest kann ich entweder zu Hause machen, da lasse ich mir also ein Entnahmekit zuschicken. Hab so eine kleine Nadel, mit der ich in den Finger piekse. Diabetiker kennen das, das funktioniert also relativ gut. Man entnimmt ein paar Tropfen, schickt das dann ins Labor ein und bekommt dann Werte typischerweise auf einer Webseite. Was auch schön ist, weil ich dann bei den großen Anbietern auch direkt Tipps bekomme, was ich verbessern kann.
Mit Tests bei Anbietern wie Lykon misst Schumacher, ob er genug Omega-3-Fettsäuren und Vitamine im Blut hat. Die Zusammensetzung seiner Darmbakterien lässt er über den Anbieter Ubiome ermitteln. Und natürlich hat er auch schon mehrere Gentests gemacht.
Es gibt auch eine andere Plattform in den USA, die heißt Helix. Das ist also ein Marktplatz, wo ich einmal meine Daten hochlade oder eben sequenzieren lasse. Und dann kann ich mich dafür entscheiden, dass ich etwas über meine Ernährung, über meine Eignung im Sport, über Informationen, die für Mütter relevant sind, haben möchte, auch im Bereich Lifestyle. Zum Beispiel habe ich einen Test gemacht. Da ging es darum, welche Geschmacksempfindungen meine Zunge besonders gut wahrnehmen können. Das Ganze war von einem Weinhändler, der mir dann entsprechende Weinsorten empfohlen hat.
Empfohlen wurde Schumacher zum Beispiel der Rotwein Pinot Noir, also Spätburgunder. Eine Neuentdeckung für ihn, die ihm tatsächlich gut geschmeckt hat. Was nach einem verrückten Hobby klingt, hat Schumachers Leben verändert. Er hat seine Ernährung umgestellt, schluckt Fischöl, trainiert täglich. All die Apps und Tests sieht er nicht nur als Helfer, um persönlich voranzukommen. Auch Firmen könnten in Zukunft mit den Tools der Gesundheit ihrer Belegschaft auf die Sprünge helfen.
Ja, große Unternehmen sind immer darauf bedacht, dass sie die Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern. Da gibt's die HR-Abteilungen und die Wellness-Manager, die diverse Maßnahmen und Anstrengungen betreiben, um eben bessere Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen effizienter arbeiten können.
Mir wird klar, das digitale Gesundheitsangebot mag als persönliches Projekt starten. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, mithilfe massenhafter Daten Prozesse in Unternehmen und ganzen Bevölkerungen zu optimieren.
Dass man da eben auch digitale Maßnahmen einsetzt und Daten gewinnt, das ist sicherlich der nächste Schritt. Ist nicht gleichzusetzen mit einer Verletzung der Privatsphäre, solange wir eben sichergestellt haben, dass es wirklich nur abstrakte Daten sind, die nicht dazu dienen, dass die Produktivität und Effizienz des einzelnen Mitarbeiters bewertet wird.
In meiner Recherche werde ich lernen, dass gerade eine neue Infrastruktur entsteht. Man könnte sie die digitale Gesundheitsüberwachung der Zukunft nennen. Sie basiert auf Big Data und künstlicher Intelligenz. Ähnlich wie Amazon den Einzelhandel revolutioniert hat, stecken wir nun in einer Revolution der Gesundheitsbranche. Zahlreiche Startups, aber auch Big Player wie Google und Apple kämpfen um die vordersten Plätze. Viele Milliarden Euro fließen in den Aufbau digitaler Gesundheitsnetze, die Daten generieren, zusammenfassen und automatisch analysieren.
Wir sind in einer Situation, wo es massive industrielle Interessen und Bestrebungen gibt, Gesundheitsdaten zu sammeln. Das heißt in irgendeiner Weise das Paradigma Massendatensammlung oder Big Data auf Gesundheitsdaten anzuwenden.
Rainer Mühlhoff von der Freien Universität Berlin hat Mathe und Informatik studiert. Sein eigentliches Arbeitsfeld ist aber die Sozialphilosophie. Er will verstehen, welche Folgen die massenhafte Erfassung von Gesundheitsdaten für die Gesellschaft hat. Mühlhoff erzählt mir von dem US-amerikanischen Unternehmen 23andMe. Die Firma wurde 2006 von Ann Wojcicki gegründet, der Ex-Frau des Google-Erfinders Sergey Brin. Für rund 100 US-Dollar können Kunden dort ihr Genom entschlüsseln. Im Gegenzug erhalten sie Auskunft, aus welcher Region ihre Vorfahren stammen und ob sie einmal an einer genetisch bedingten Krankheit leiden könnten. Damit hat 23andMe eine Datenbank mit Proben von mehr als 5 Millionen Menschen aus der ganzen Welt aufgebaut. Und das ist nicht alles.
23andMe sammelt auch Social-Media-Daten. Die verwenden Cookies und die verwenden Tracking-Services und die haben eine Smartphone-App und die sind auf Facebook präsent. Und über all diese Strukturen kann man ja umfangreich Verhaltensdaten über die Menschen sammeln und die kann man dann zum Beispiel auch mit dem Genom verknüpfen.
Rund 80% aller 23andMe-Kunden haben der Firma die Erlaubnis erteilt, ihre Daten für Forschungszwecke zu nutzen. Anfang des Jahres verkündete das Unternehmen die Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline, einem der größten Pharmakonzerne der Welt. Für 300 Millionen US-Dollar darf der Konzern die 23andMe-Daten zur Entwicklung neuer Medikamente verwenden. Ein Zusammenschluss, der in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgte. Auch Mühlhoff sieht solche Verflechtungen kritisch. Seine Befürchtungen reichen aber noch tiefer. Unternehmen wie 23andMe könnten nur der Anfang einer Entwicklung sein, an deren Ende ein Überwachungssystem steht, das irgendwann uns alle betrifft.
Der Skandal, der liegt nicht so sehr darin, dass das einzelne Individuum durchleuchtet wird, sondern dass Korrelationen und Vergleiche zwischen Individuen angestellt werden können.
23andMe geht es gar nicht darum, einzelne Personen zu vermessen. Es geht darum, die Gesundheit und das Verhalten ganzer Bevölkerungen zu tracken. Denn in den riesigen Datensätzen lassen sich statistische Muster erkennen. Wissen, das sehr wertvoll ist.
Sowas wird real, jetzt nicht mit Genomdaten, aber mit Fitnessdaten, sowas wird verwendet zum Beispiel in dem großen Markt Employee Wellness, also irgendwie Mitarbeiter Wellness. Also es gibt Firmen, zum Beispiel Walmart setzt sowas ein, die analysieren das Social-Media-Verhalten von Leuten, um den Arbeitgebern mitzuteilen, die und die Person, die hat mit größerer Wahrscheinlichkeit die und die gesundheitlichen Probleme. Und dann nutzen diese Arbeitgeber das am Arbeitsplatz dafür, um diese Person anzuregen, zum Beispiel sich mehr zu bewegen und dann deswegen mal ein bisschen abzunehmen oder irgendwie länger Pause zu machen, um weniger gestresst zu sein oder was auch immer. An der Oberfläche wird das dann so positiv dargestellt, nach dem Motto, wir als Arbeitgeber wollen die Leute dann anregen, mehr für sich zu tun. Aber natürlich geht es auch darum, Einstellungsentscheidungen zu treffen, Beförderungsentscheidungen zu treffen, Entfristungsentscheidungen zu treffen. Das heißt, solche Vorhersagetools auf Grundlage von Big Data, die dienen letztlich dazu, Menschen in Risikogruppen einzuteilen.
Auch hier in Deutschland finde ich eine Firma, die Gesundheitsdaten von Angestellten sammeln und der Chefetage zur Verfügung stellen will. Soma Analytics aus Bruckmühl bei München verkauft eine Smartphone-App namens Kela. Die App erfasst Schlaf- und Bewegungsdaten und leitet sie weiter zu den Arbeitgebern in, Zitat, aggregierter und anonymisierter Form. Wie erfolgreich Soma Analytics ist und wer die ersten Kunden sind, ist nicht bekannt. Zu meinen Interviewanfragen schweigt die Firma. Das Gespräch mit Mühlhoff macht mich skeptisch gegenüber kommerziellen Gentests. Aber ich bin auch neugierig. Mein Gentest befindet sich aktuell noch im Labor. Aus meinem Speichel werden kernhaltige Zellen isoliert. Dann wird aus den Zellen die sogenannte DNA extrahiert. Sie enthält mit rund 40.000 Genen den Bauplan meines Körpers. 5 dieser Gene sollen laut Anbieter Nutrilite genügen, um mich einem bestimmten Menschentyp zuzuordnen. Bin ich jemand, der viel oder wenig Fett essen darf, der viel oder wenig Sport machen muss, um angesetztes Fett wieder abzubauen? All das sollen nur 5 meiner Gene verraten. Dieser Glaube, dass letztlich die Gene entscheiden, wer wir sind und wer wir werden können, ist weit verbreitet.
Heute bringe ich die Initiative für Präzisionsmedizin auf den Weg, die uns näher an das Ziel bringen wird, Krankheiten wie Krebs und Diabetes zu heilen und uns helfen wird, unsere Familien gesünder zu machen.
2015 verkündet Barack Obama die Förderung der sogenannten Präzisionsmedizin mit insgesamt 215 Millionen US-Dollar. Außer in Fachkreisen haben bis dahin nur wenige von dem Begriff gehört. Nach der Rede ist er in aller Munde. Es ist ein Begriff, der mir bei meiner Recherche immer wieder begegnet. Wissenschaftler, Tech-Firmen und Pharmakonzerne rechtfertigen damit die massenhafte Erfassung von Gesundheitsdaten. Was verbirgt sich hinter dem Konzept?
Ich war lange hier Direktor am Max-Planck-Institut, habe sehr viel am Genomprojekt gearbeitet unter anderem. Und wir versuchen jetzt die Techniken, die damals verwendet wurden, um das menschliche Genom und die menschliche Biologie zu charakterisieren, zu verwenden, um die Biologie und die Krankheit jedes Einzelnen genau charakterisieren zu können.
Hans Lehrach ist 72 Jahre alt und gehört zur Weltspitze auf seinem Gebiet. Eigentlich könnte er sich längst auf seinen Lorbeeren ausruhen. Stattdessen tüftelt er an einem großen Traum. Eines Tages soll jeder Mensch einen digitalen Zwilling besitzen, an dem sich gefahrlos Medikamente testen lassen.
Der Antrag für ein sehr großes Projekt, an dem wir gerade arbeiten, hat zum Ziel, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, alles, was sie machen wollen oder alles, was der Arzt vielleicht machen könnte, zuerst an einem digitalen Zwilling ihrer selbst auszuprobieren. So ein digitaler Zwilling sollte im Prinzip den Menschen von vor der Geburt bis ins hohe Alter zur Verfügung stehen. Also es ist eine Art Schutzengel, der uns von vor der Geburt an beschützen könnte.
Lerach ist nicht der Einzige, der von einer personalisierten Medizin auf Basis von Big Data träumt. In den USA läuft seit 2013 eine 25 Millionen Dollar teure Studie, bei der Wissenschaftler das Genom von Babys direkt nach der Geburt entschlüsseln. Oder die UK Biobank in England, die Ende 2017 eröffnet wurde. Sie enthält Gen-, Blut- und Urinproben, Krankenakten, Fitness- und Schlafdaten, Bilder von Hirnscans, Angaben, ob eine Person lieber Tee oder Kaffee trinkt. Und zwar von insgesamt 500.000 Briten.
Ich glaube, dass auch der Nutzen dieser Projekte enorm hoch ist, auch für die Betroffenen, weil die natürlich dann sehr viel bessere Chancen haben, die richtige Behandlung zu kriegen. Und der Schaden, den die Leute immer befürchten, wenn sie irgendwelche Genomdaten womöglich zu jemand anderem kommen könnten, ist also sehr viel geringer. Also ich glaube, der Datenschutz ist im Prinzip ein Vergnügen der Gesunden.
Datenschutz ein Vergnügen der Gesunden? Das könnte auch bedeuten, dass Big-Data-Konzerne wie Google ihre Services in Zukunft umsonst anbieten und dafür sensible Körperdaten von ihren Kunden einsammeln. Wer das nicht will, muss für den gleichen Service mit Geld bezahlen. Ein Geschäftsmodell, das in der Social-Media-Welt weit verbreitet ist und nun die Gesundheitsbranche erobert.
Today I'm here actually to pose you a question. What is life?
Heute bin ich hier, um Ihnen eine Frage zu stellen. Was ist Leben? Das beschäftigt mich seit mehr als 25 Jahren.
April 2017. Der Genforscher Yun Wang hält in Vancouver einen TED-Talk. TED ist eine globale Vortragsreihe, bei der einflussreiche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ihre Zukunftsideen präsentieren. Yun Wang ist so eine einflussreiche Person.
I probably have the most comprehensive digital me in the planet. I spend a lot of dollars on me, on myself.
Ich habe wahrscheinlich das umfassendste digitale Selbst auf dem Planeten. Ich habe viele Dollars für mich ausgegeben. Und das digitale Selbst sagt mir, du hast ein genetisches Risiko, an Gicht zu erkranken. Für so ein Ergebnis musst du Proteine, Gene, Metaboliten, Antikörper, Bakterien auf der Haut und im Körper vermessen. Mit smarten Geräten, einem smarten Auto, smarten Haus, smarten Tisch, smarter Uhr, smarten Telefon musst du alle Aktivitäten tracken. Nicht zu vergessen die smarte Toilette. So eine Verschwendung, nicht? Jeden Tag werden so viele wertvolle Informationen einfach im Klo runtergespült. Aber die müssen alle gemessen werden.
Wang ist wie Lerach einer der weltweit führenden Genforscher. In Vancouver erzählt er eine persönliche Geschichte. Durch virtuelle Tests an seinem digitalen Selbst habe er einen pflanzlichen Wirkstoff gefunden, der sein Gichtrisiko senken konnte. Die Geschichte ist der Auftakt zu einem Schlussplädoyer, das es in sich hat. Wang wünscht sich, die gesamte Erdbevölkerung in ein digitales Versuchslabor zu verwandeln.
Digitalize yourself.
Digitalisiere dich.
For one and for all.
Ein für alle Mal.
When we try to form an internet of life,
wenn wir ein Internet des Lebens formen, können die Menschen voneinander lernen und das digitale Wir wird ein völlig neuartiges digitales Selbst hervorbringen.
With a digital me.
Ein Internet des Lebens, größer geht es nicht. Wer ist dieser Yun Wang? Im Jahr 2015 verlässt er die chinesische Firma BGI, eines der größten Genunternehmen der Welt, und gründet sein eigenes Startup namens iCarbonX. In kürzester Zeit wirbt er Risikokapital von mehr als 600 Millionen US-Dollar ein und kauft sich damit Anteile an digitalen Gesundheitsanbietern auf dem ganzen Globus, darunter Patients Like Me, eine Art Facebook für Kranke mit über 500.000 Nutzern. Der nächste Schritt? Die App Meum, die 2017 online geht, aktuell eine der größten Datenkraken auf dem Markt. Außerdem steigt Wang in die Entwicklung von Sensortechnik ein, bastelt an einem Teppich, der Gefühle ausliest, einem Spiegel, der Gymnastikübungen verbessert. Die Geschwindigkeit, mit der er seinen Traum vom Internet des Lebens vorantreibt, sorgt weltweit für Aufsehen. Im Sommer 2018 steht eine der einflussreichsten Personen Deutschlands vor der Firmenzentrale in Shenzhen, Kanzlerin Angela Merkel.
Ich forsche seit etwas über 10 Jahren in China, vor allem die Minderheiten in Westchina.
Der Minderheitenforscher Adrian Zenz hat lange in China gelebt und beobachtet mit Sorge, wie dort ein immer mächtigerer Polizeistaat entsteht. Er erzählt mir von einer riesigen Biobank, die der Staat letztes Jahr im Nordwesten des Landes aufgebaut hat.
Es gab also letztes Jahr 2017 eine Direktive, wonach in der Altersgruppe 12 bis 65 Jahre von sämtlichen Personen Fotos, Fingerabdrücke, Iris-Scans, also von den Augen, Bluttyp und DNA erfasst werden sollte. Was vor allem von Human Rights Watch angeprangert wurde, ist die Tatsache, dass unter dem Vorwand kostenloser medizinischer Vorsorgeuntersuchungen Blut abgenommen wurde, faktisch von der ganzen Bevölkerung. Ein offizielles Regierungsdokument sagt dazu, dass also insgesamt knapp 19 Millionen Personen durch diese medizinischen Untersuchungen gelaufen sind und dass von fast 14 Millionen Personen neue Gesundheitsakten angelegt wurden. Und da werden also ganz viele Daten und Bewegungsprofile erfasst und erstellt. Und es ist halt so, dass da mit dem Predictive Policing gearbeitet wird, also mit statistischen Auswertungen anhand von Algorithmen, wo also Verdachtsprofile verglichen werden. Und anhand dieser massiven Datenauswertung, die zum Teil auf künstlicher Intelligenz basiert, werden auch Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, ob jemand in eines dieser Umerziehungslager kommt oder ob einer als verdächtig gemeldet wird.
Man kann sich beruhigen, ein derartiger Überwachungsstaat sei in einer demokratischen Gesellschaft mit den richtigen Gesetzen und Kontrollorganen nicht möglich. Aber reicht es nicht schon, wenn private Akteure, Versicherungen, Konzerne, Banken, mit Hilfe der Datenmassen Vorhersagen über das Leben ihrer Kunden und Arbeitnehmer treffen? Zurück zu mir und meinem kleinen digitalen Selbst. Das Ergebnis meines Gentests ist da. Zusammen mit meiner Kollegin Christiane Mietke, mit der ich seit Wochen zum Thema Biodaten recherchiere, logge ich mich in meinen Account ein.
So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich muss jetzt meinen Namen hier eingeben. So. So, da ist es.
Okay, jetzt wird's spannend.
So, also. Ihr genetischer Aufbau zeigt, dass Sie für ein effektives Gewichtsmanagement eine fettreduzierte Ernährung und ein Training von hoher Intensität benötigen.
Wie war das mit dem Schlanksein? Man sieht noch nichts.
Also ich muss offenbar... Also das hat mir auch die Ernährungsberaterin erzählt. Es gibt eben Menschen, die müssen nicht so viel trainieren, um Fett abzubauen. Und ich bin offenbar der Typ, der muss richtig viel tun, damit er Fett abbaut. Erste Erkenntnis.
Folgerichtig empfiehlt mir die App eine Ernährung, die zu 50-55% auf Kohlenhydraten, zu weniger als 30% auf Fetten und zu mindestens 20% auf Eiweißen beruht. Das ist alles. Dafür habe ich über 400 Euro bezahlt. Immerhin, in Sachen Datenschutz scheint Nutrilite einigermaßen sicher. Informationen, die ich in die App eingebe, bleiben bei einer Berliner Tech-Firma. Dritte bekommen die Daten nicht. Dennoch entscheide ich mich für den Ausstieg. Die Ratschläge, die mir die App erteilen könnte, kann ich mir gut auch aus einem Buch oder einem Ratgeber-Video holen. Und da liest sicher keiner mit. Das war die Radio-Doku mit der Reihe Der nackte Mensch. Folge 3, Der durchleuchtete Körper von Max Lebsanft. Ton und Technik, Susanne Harasim. Redaktion und Regie, Klaus Uhrig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018. Alle Folgen dieser Radio-Doku gibt es in der ARD-Audiothek oder im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.